Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort vom 128. Deutschen Ärztetag in Mainz. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und neben mir sitzt Dr. Hans-Otto Bürger, Internist und Hausarzt in Vogt in Südwürttemberg, wenn ich das richtig sehe. Hallo, Herr Dr. Bürger.
Hallo, Herr Gerloff. Freue mich, Sie zu treffen.
Herr Dr. Bürger, Sie sind Delegierter aus Baden-Württemberg und Sie haben einen Antrag mit nach Mainz gebracht, der am Freitag voraussichtlich zur Sprache kommen wird. Zu Ihrem Herzensthema kann man, glaube ich, sagen, Bürokratieabbau. Wie entsteht so ein Antrag eigentlich vor Ort an der Basis?
Genau, wie entsteht so ein Antrag an der Basis? Wir haben im Rahmen eines Treffens unserer Kreisärzteschaft die Betroffenen, die in der ambulanten Medizin, auch in der stationären Medizin arbeiten, gefragt, was stört sie denn am Arbeiten? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Und aus diesen Gesprächen, die wir immer wieder führen im Rahmen dieser Kreisärzteschaftsstammtische, sind Vorschläge entstanden, die ich dann zwar nicht als Auftrag direkt, aber als Idee mitgenommen habe zum Deutschen Ärztetag, weil man merkt schon, dass die Kolleginnen an der Basis unter dieser massiven Bürokratie leiden und das macht sie mürbe. Und das führt dazu, das ist die zweite Frage, dass immer mehr Menschen, also Kolleginnen und Kollegen, den Job verlassen, Job out. Und die nächste Frage ist, wir wollen ja eigentlich wissen, wie bekommen wir diese Kollegen wieder in das System? Und da ist ein Schlüssel eine Bürokratievermeidung. Und unser Minister, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, hat ja Vorschläge vorliegen von der Bundesärztekammer, die wurden ihm vorgelegt, dafür Sorge zu tragen, dass es zu einer massiven Entlastung der Bürokratie in den Praxen kommt.
Sie haben geschrieben in dem Antrag als Ziel, dass durch Entbürokratisierung mehr Zeit für die Patienten entstehen soll. Wie viel Zeit wird denn durch Bürokratie in der Praxis tatsächlich verloren? Was meinen Sie? Kann man das beziffern?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine validen Daten, das müssten wir tatsächlich auch wieder erheben, aber gefühlsmäßig sind das 30-40%. Und wenn man das jetzt irgendwie so gestaltet, dass man sagt, also wir behandeln die Patienten erst vordringlich und machen die Bürokratie im Schluss, dann wäre am Ende meines Arbeitstags, würde ich bestimmt nochmal 2-3 Stunden an irgendwelchen Dingen abends sitzen. Das ist die Realität.
An welchen Stellen ganz konkret verlieren Sie denn dadurch Bürokratiezeit? Wollen Sie vielleicht mal ein oder zwei Beispiele nennen?
Also ich habe jetzt ein konkretes Beispiel mitgebracht. Das ist ein Formular, das Formular 62b und c. Und zwar ist das die außerklinische Intensivpflege. Das ist eine Sache, die relativ neu auf den Markt gekommen ist, was im Moment als Formular zurückgestellt worden ist, weil es einen sehr komplexen Inhalt hat und weil zum einen wir damit nicht vertraut sind und zum anderen wir die Menschen, also die Kollegen und Kolleginnen nicht haben, die dieses Formular eigentlich bearbeiten dürfen. Also es gibt von dem gemeinsamen Bundesausschuss, von dort geht das ja aus, Anforderungen und zwar auch der Qualitätssicherung, dass viele, die das machen sollten, auch im hausärztlichen Bereich, das gar nicht erfüllen können. Und ich kann das vielleicht dann nochmal in Kürze nochmal vorstellen, wie das funktioniert.
Ja, dann sagen Sie mal.
Ja, es ist so, wenn man das jetzt in der Praxis sieht, ich habe zum Beispiel, jetzt gehe ich ganz konkret auf einen Fall in meiner Praxis ein, ich betreue seit Jahren einen mittelalterlichen Mann mit einem sogenannten Undine-Syndrom, das heißt, es ist ein junger Mann, also ein Mann, der in der Nacht beatmet werden muss, weil er sonst nicht überlebensfähig ist. Das heißt, der ist Träger einer Trachealkanüle und der hat ein Beatmungsgerät. Ich mache das jetzt schon, ich bin ja nicht nur Allgemeinmediziner, war ja lange im Krankenhaus, habe innere Medizin gemacht und Intensivmedizin. Das heißt, wir konnten den jetzt immer problemlos betreuen in der Verordnung von Hilfsmitteln und anderen Dingen. Da ist also die Mutter, die sich da ausgiebig drum kümmert, ist immer zu uns gekommen und da haben wir das besprochen und ich besuche den Patienten regelmäßig. Nun ist es aber so, mit diesem neuen Formular 62 B und C werde ich ab spätestens Anfang nächsten Jahres dieses nicht mehr machen dürfen. Das heißt also, die Mutter ist im Moment alarmiert oder auch entsetzt, weil sie nicht versteht, wieso ihr Hausarzt, der im Prinzip auch entsprechende Qualifikationen hat, aber die nicht denen aktuellen des GBAs entsprechen, nicht mehr diese Dinge umsetzen darf. Und das ist was, was völlig grotesk ist, weil sie muss jetzt jemanden finden, irgendwo in der Stadt oder vielleicht kann man es auch telemedizinisch machen, der dieses Formular dann ausfüllt. Und das ist realitätsfremd. Das hat auch nichts mehr zu tun mit Patientenversorgung, weil es nicht funktioniert.
Der also das heißt tatsächlich, ich möchte kurz zurückfragen, also Sie brauchen eine Genehmigung der KV, um dieses Formular ausfüllen zu dürfen, das ist richtig.
Ja, oder jetzt in meinem Fall eine Fortbildung, die auch bepunktet ist, wo ich nochmal im Rahmen dieser Anforderung geschult werde, Dinge zu machen. Ich weiß noch nicht, wie es dann weitergeht, wie oft ich diese Anforderungen wiederholen muss. Auf jeden Fall, ich bin ja schon auf Leben, Lernen ist ja lebenslang. Nur, man muss halt jetzt gucken, wir müssen auch schauen, wie können wir das in der Praxis umsetzen. Also ich habe mich dann mit dieser Sache nochmal beschäftigt. Und es gibt ja eine Möglichkeit, dass zum Beispiel die Krankenhäuser das machen könnten, die dürfen das auch, aber nur bis 7 Tage nach Entlassung. Das heißt also, eine intensivmedizinische Abteilung oder eine Anästhesie könnte ein Arzt oder eine Ärztin das betreuen, aber nur 7 Tage nach Entlassung. Aber da stellt sich für mich jetzt die praktische Frage, man hätte ja auch hingehen können und sagen, macht doch das generell. Ne? Dass man zum Beispiel sektorenübergreifend jemand abstellt in meinem Landkreis, der dann sagt, okay, 1, 2 Ärzte aus einer Abteilung, die dann zum Beispiel diese Patienten in diesem einen Punkt mitbetreuen. Das wäre eine Lösung. Müsste man halt gucken, wie man das ausgestaltet. Aber ich habe so den Eindruck, darüber wird gar nicht gesprochen. Das heißt, man sieht die Menschen nicht, die hinter diesen Formularen stecken. Und das ist das, was mich wirklich entsetzt. Die eine Notwendigkeit, dass wir durchaus Qualitätssicherungsmaßnahmen brauchen. Aber die Frage ist doch, was ist für uns noch anwendbar? Was ist sinnhaft? Was ist nachhaltig?
Es ist ja so, wir haben ja fast 100 Formulare, glaube ich, im Vertrag, sogar weit über 100 Formulare in der vertragsärztlichen Versorgung. Haben Sie noch ein ganz gutes Beispiel, wo das so ein bisschen überbordend zu sein scheint mit der Bürokratie?
Also ein klassisches Formular, was jede Hausärztin in Deutschland kennt, ist der Nachweis, dass man chronisch krank ist. Das heißt, wie sieht das praktisch aus? Patientin kommt in die Praxis, hat ein Formular der Krankenkasse und da müssen wir bescheinigen, und zwar jedes Jahr. Also es ist dann nicht irgendwie fortführend, dass der Patient chronisch krank ist, und das müssen wir, also wie eine Behörde, praktisch gegenzeichnen. Und ich denke, auch das ist eigentlich ureigenste Aufgabe letztendlich der Krankenkasse. Die haben die Daten ihrer Patienten, die wissen doch, wer chronisch krank ist. Wieso muss ich immer redundant Dinge wiederholen? Zum einen sind die Patienten verärgert und natürlich auch die Kolleginnen, weil der Sinn fehlt. Es ist unsinnig.
Inwiefern leiden denn die Patienten darunter, weil sie vielleicht keinen Arzt finden, der dann die Sachen gerade machen darf? Oder was ist das größere Problem?
Also bei dem ersten Fall der außerklinischen Intensivpflege ist sicherlich das Verständnis nicht da, wenn man nur einen Patienten hat, dass man den dann entsprechend nicht versorgen kann, weil man dem sagen muss, Entschuldigung, also nicht nur, dass ich das Formular nicht ausfüllen darf, das sind ja 4 Seiten, 4 DIN A4 Seiten mit intensivmedizinischen Daten. Und mit dem anderen Fall, Chronikerpauschale, ist ja so, dass es immer wiederholt werden muss. Das heißt, der Patient bringt also auch ein Papier mit. Also es geht ja nicht digital, sondern bringe ich ein Papier mit in die Praxis. Dann muss eine Helferin sich drum kümmern, muss es ausfüllen und muss einen Stempel drauf, muss eine Unterschrift. Obwohl der dann natürlich sagt, ich habe doch letztes Jahr oder vor 2 Jahren habe ich dir doch gesagt, Bürger, ich hab doch schon lange einen Hypertonus, ich habe doch schon lange einen Diabetes, wieso muss ich das jedes Jahr wieder neu sagen? Ja, der Diabetes könnte ja verschwinden. Das ist ja Unsinn.
Ja, manchmal kann natürlich ein Diabetes auch wieder verschwinden, ja, wenn man eine Lebensstiländerung schafft. Genau. Aber trotzdem jemand, bei dem das ganz stabil ist, das kann ich sehr nachvollziehen. Das ist ja immer so eine Sache. Einerseits ist ja Bürokratie auch dazu da, um Dinge zu dokumentieren, um Haftungsausschluss zu schaffen. Und es ist auch dazu da, um vielleicht Qualität auch zu gewährleisten. Wie kann man die Anforderungen, die ja eigentlich auch wichtige Anforderungen sind, auf der einen Seite mit einem Übermaß an Arbeit in der Praxis irgendwie in Einklang bringen? Gibt es da Möglichkeiten oder haben Sie Ideen, wie man das etwas praxisgerechter gestalten könnte?
Also, mir fällt jetzt gerade was ein, was auch im Rahmen dieses Vortrags vor dem Herrn Hecken, der ja der Vorsitzende des GBA ist, gekommen ist. Und zwar, er sprach ja mehrfach, erinnere ich mich, über die Frösche im Teich. Man darf ja die Frösche nicht fragen, ob der Teich trockengelegt werden soll.
Genau, weil sie selbst betroffen sind und dann natürlich sagen werden, nein.
Ja, weil wir selbst betroffen sind. Aber in diesem Fall würde ich tatsächlich vorschlagen, dass man doch die Frösche fragt, ne? Weil wir sind sie. Also wir, die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland, wir sind sie. Und die sollte man mal fragen tatsächlich. Und zwar, die gibt es überall und sie werden die gleichen Antworten finden, dass man da aus diesem Kreis die Vorschläge einsammelt, zum Beispiel zur Chronikerbescheinigung. Oder wir haben ja eine Forderung, die auch jetzt am Deutschen Ärztetag nochmal in einem speziellen Antrag kommt, das Ausfüllen eines Formulars zur Weiterbetreuung von Psychotherapeuten-Patienten. Weil die müssen immer auch eine Bescheinigung haben, dass diese betroffenen Patienten nicht noch andere Krankheiten haben. Ja, das wird auch alles bescheinigt. Dass man irgendwie hier andere Wege findet, um das zu realisieren. Und da ist, finde ich, ein guter Übergang möglich, indem wir unseren Minister jetzt hier mal ansprechen, unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja am Deutschen Ärztetag gefordert hat, dass wir mit ihm in den Diskurs kommen sollen. Und ich habe jetzt folgenden Vorschlag. Der Minister soll doch bitte sich mal bei uns oder kann sich auch eine andere Praxis in Deutschland aussuchen. Es gibt ja noch genug, dass er mal zu uns kommt, in das schöne Oberschwaben. Es liegt, Herr Lauterbach, zwischen Wangen und Ravensburg nach Vogt und bei uns wirklich mal ein Wochenpraktikum macht, so wie das die Studentinnen und Studenten aus der Universität Ulm bei uns als Lehrpraxis der Universität machen und dann mal sieht, wie wir im täglichen Prozess arbeiten. Und dann bitte auch, Herr Lauterbach, so lange bleiben, bis die Bürokratie abgebaut ist. Wir haben gesprochen von 30%. Das heißt also, nach unserem 7-Stunden-Tag oder 8-Stunden-Tag packen Sie nochmal 30% drauf. Und dann müssen Sie sich das anschauen. Sie sind ja ärztlicher Kollege und können dann auch mal aus dieser Erfahrung heraus dann auch sagen, Prioritäten setzen, dann auch mal sehen, was ist sinnig, was ist unsinnig. Und dann kommen wir zu einer Situation, dass wir statt Misstrauen in der Medizin gegenüber den Kolleginnen und Kollegen mehr Vertrauenskultur bekommen und vor allem, dass wir damit dann vielleicht auch in der Zukunft mehr Zeit für den Patient, für die Patientin gewinnen, für unsere Arbeit, statt die Arbeit mit unsinniger Bürokratie zu verbringen.
Vielleicht als letzte Frage. Alle Welt fordert Bürokratieabbau. Die Bundesärztekammer hat ja auch, ich glaube, mehr als 100 Maßnahmen dem Minister vorgeschlagen, um das wo man abbauen könnte. Aber wirklich geändert hat sich ja eigentlich nichts. Auch die Politik hat immer wieder gesagt, das ist unser Thema, Bürokratieabbau. Aber es ist nicht weniger geworden. Es wird manchmal, hat man eher das Gefühl, es wird mehr. Was wird Ihr Antrag an dieser Entwicklung ändern? Kann der was bewegen?
Ich bin jetzt 2 Perioden, also über 8 Jahre jetzt beim Deutschen Ärztetag. Und am Anfang, als ich zum ersten Mal auf dem Ärztetag war, da hatte ich große Zweifel an diesem, ich dachte, es ist ein Debattierclub, ne, dass man halt nicht erreicht, also dass die Leute sich zwar treffen, aber dass im Endeffekt Dinge besprochen werden, die nichts verändern. Aber das stimmt nicht ganz. Wir sehen die Veränderungen oft dann, wenn Dinge immer wieder auch wiederholt werden. Also es ist letztendlich ein Prozess, weil wir sind eine Selbstverwaltung, die dann auf die Politik und auf andere Dinge einwirkt. Das heißt, es werden ja Dinge beschlossen, die sind ja dann sozusagen in einem Protokoll veröffentlicht. Und ich habe schon gesehen, dass einiges sich geändert hat. Zwar nicht gleich, aber dann weitergehend, nach Jahren. Und ich denke, über diesen Weg müssen wir trotzdem gehen. Das ist unsere Demokratie. Wir können ja froh sein, dass wir solche Institutionen, dass wir das haben, weil anders funktioniert es ja dann auch nicht. Und was die Bürokratie angeht, ich denke schon, dass der Minister das hören wird und dass auch die entsprechenden Verantwortlichen das hören werden. Und bin Optimist, dass das Veränderungen bringt.
Herr Dr. Bürger, vielen Dank für das Gespräch, sehr interessant und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Antrag beim Ärztetag und auch sonst beim Ärztetag hier in Mainz. Alles Gute für Sie.
Alles Gute für Sie und danke für das Gespräch.
Und vielen Dank auch wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.